Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du heute hier bist, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Diese Woche hatten wir ja Christi Himmelfahrt, also Christus geht in den Himmel. Und ähnlich wie letzte Woche möchte ich auch ein bisschen in diese Richtung vom Text her ansprechen. Und darum überspringen wir wieder im Epheserbrief. Wir gehen vor zu Vers 15. In Epheser 15, Kapitel 1, Vers 15 bis 23, da lesen wir von einem Gebet des Paulus für die Gemeinde. Es ist kein wortwörtliches Gebet, wo er spricht, also jetzt bete ich, sondern er zeigt mir, um was er eben bittet, worum er bittet, wenn er an die Gemeinde denkt. Und ich denke, dieser Text zeigt uns sehr viel, wie wir heute noch beten können, wie wir beten sollen. Also das Gebet des Paulus für seine Gemeinde in Ephesus. Als erstes sehen wir einen dankerfüllter Blick auf die Gemeinde. Der Abschnitt beginnt mit einem Dankgebet im Blick auf die Gemeinde. Und Paulus sagt, ich höre nicht auf zu danken. Was tut Paulus? Er kann nicht aufhören zu danken, wenn er an die Gemeinde denkt. In meinen Vorbereitungen, da habe ich eine spannende Aussage gelesen. Es ist selten, dass Menschen einmal mit Danken anfangen. Seltener ist, dass sie mit Danken fortfahren. Am allerseltensten aber ist, dass sie nicht aufhören mit Danken. Paulus hört nicht auf zu danken, wenn er an die Gemeinde denkt. Ist Dank ein Thema bei dir? Bist du ein dankbarer Mensch? Allgemein denke ich, in der Gesellschaft gibt es eine Richtung. Es wird betont, was dir fehlt, was du haben musst, damit du glücklich wirst. Werbung, Medien, Instagram und so weiter suggeriert dir andauernd deine Defizite, dein Makel an deinem Körper, dein Makel an deinem Zuhause. Ja, was du für ein Auto fahren musst, damit du glücklich wirst. Aber eigentlich könnten wir für so vieles dankbar sein. Dankbar, dass wir ein Auto haben, dass wir ein Zuhause haben. Ich denke, wir müssen wieder neu lernen, dankbar und zufrieden zu sein mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und ich denke, diese Prägung der Welt, dass wir eben unsere Defizite immer sehen, schlägt sich auch in unseren Gebeten nieder. Ist nicht so, dass der Hauptteil unserer Gebete Bitte ist? Bitte, Herr, schenk mir. Bitte, tu. Bitte wirk. Und versteht mich nicht falsch, es ist wichtig und berechtigt, Sorgen vor Gott zu bringen. Wenn du Krankheit hast, erdrückende Krankheiten, die dir zur Last werden, das im Gebet vor Gott zu bringen. Wenn die Situation, in der du dich aktuell befindest, so schwer und drückend ist, dass du ins Gebet gehst, das ist genau die richtige Reaktion in dieser Situation. Wir sollen zu unserem Vater im Himmel gehen, wenn uns etwas bedrückt, wenn wir Sorge in unserem Leben haben. Aber wie viel Anteil in deinem Gebet ist der Dank? Ich habe schon einige Gebetsstunden in verschiedenen Gemeinden erlebt und in der Regel ist es so, wenn wir danken, dann ist das Gebet holperig. Da kommen einige Gebete. Aber in der Regel kommt die Gebetsstunde erst richtig in Fahrt, wenn es um Fürbitte, wenn es um Bitte geht. Da sprudelt es, um was wir noch alles bitten könnten. Wie gesagt, Bitte, Fürbitte ist nicht verkehrt. Das tut Paulus auch und dazu kommen wir ja in diesem Text noch. Aber Paulus sagt, wenn ich an euch denke, dann kann ich nicht mehr aufhören, dafür zu danken, für euch zu danken. Ich glaube, wir können neu lernen, dankbar zu sein, Gott dankbar zu sein. An der Bibelschule, da hat die Deutschlehrerin uns gesagt, sie dankt jeden Tag für drei Dinge im Gebet Gott. Und das Interessante ist, oder das Herausfordernde ist, mindestens eine Woche nicht das gleiche Dankgebet zu sprechen. Also das heißt, sie dankt Gott für verschiedene Dinge, nicht einfach jeden Morgen Danke für das Essen. Das wurde schon gebetet diese Woche. Es ist auch nicht die Idee zu danken am Montag, danke für die frischen Brötchen am Dienstag, danke für das leckere Joghurt zum Frühstück. Nein, unterschiedliche Dinge zu danken. Und was sie gesagt hat, seit sie das angefangen hat in ihrem Leben, wurden ihre Augen geöffnet, für was sie alles dankbar sein kann. Vielleicht ist es eine Idee für dein Gebetsleben, dies umzusetzen. Jeden Tag für Gott drei Dinge zu danken und immer abzuwechseln, nie eine Wiederholung zu haben. Die Aufgabe ist natürlich nicht deckungsgleich mit dem Gebet, den wir hier lesen. Aber es kann dir vielleicht eine Hilfe sein, Dankbarkeit in deinem Gebetsleben auszudrücken, dass du Zufriedenheit in deinen Lebensumständen findest. Wenn wir in den Text lesen, dann dankt Paulus für die Gemeinde. Ephesus, eine Gemeinde, die keine perfekte Gemeinde war. Wie war die Situation in Ephesus? Nun, es ist natürlich schwierig aus unserer Sicht, da hineinzuforschen, was genau die Umstände damals waren. Es gibt verschiedene archäologische Funde, Forschungen mit den Texten rund um die Bibel herum und da gibt es auch immer wieder neue Erkenntnisse. Wenn wir im Brief forschen, dann wird das deutlich, was in der Gemeinde abging. Die Briefe des Neuen Testamentes, so auch der Epheserbrief, ist ja ein Gelegenheitsschreiben. Darunter verstehe ich, dass dieser Brief in eine bestimmte Situation geschrieben wurde, aber uns allen dient. Das heißt, in den Briefen des Neuen Testamentes, da werden manchmal Probleme angesprochen, die in dieser spezifischen Gemeinde existierten. Wir können aber trotzdem daraus lernen. Manchmal beantwortet Paulus bestimmte Fragen, die auch wir haben können in unserer Gemeinde. Es vermindert also nicht die Bedeutung des Briefes, wenn wir sagen, dass es ein Gelegenheitsschreiben ist an eine bestimmte Gemeinde. Es vermindert nicht die Bedeutung für uns heute. Und was wird in diesem Brief deutlich? Kapitel 4, Vers 25. Darum legt ab die Lüge. Wieso soll Paulus die Gemeinde auffordern, nicht zu lügen? Weil sie sehr wahrscheinlich, weil da Leute immer wieder geleugnet haben. Vers 29, kein hässliches Wort komme über eure Lippen, sondern wenn ein Wort, dann ein gutes, das der Erbauung dient. Wieso fordert Paulus dazu auf, keine hässlichen Worte zu benutzen? Wahrscheinlich, weil in der Gemeinde auch häufig hässliche Worte benutzt wurden. Die beiden Beispiele sollen uns deutlich machen, Ephesus war keine perfekte Gemeinde. Und trotzdem blickt Paulus auf die Gemeinde, denkt an sie und wird voller Dank erfüllt. Wofür dankt er, wenn er an die Gemeinde denkt? Erstens an ihre Bekehrung. Euer Glaube im Herrn Jesus Christus, heißt es. Der Glaube an Jesus Christus, der errettet, der die Leute in Ephesus, der die Gemeinde in Ephesus vor der Hölle bewahrt. Der Glaube, der die Gemeinde zur Umkehr bewegt. Das erfüllt Paulus mit Dankbarkeit. Da sitzt Evi in der Gemeinde und sie ist bekehrt. Und er dankt dafür. Inwiefern bist du dankbar für deine Gemeinde, wenn du hier in den Raum schaust, dass sich dein Sitznachbar bekehrt hat? Dass dein Sitznachbar nicht in die Hölle geschickt wird, weil er glaubt. Zweitens sehen wir die Dankbarkeit in seinem Brief, in diesem Gebet, dass die Gemeinde Schritte in der Nachfolge geht. Im Text heißt es, von eurer Liebe zu allen Heiligen habe ich gehört. Paulus ist also dankbar für die Liebe der Epheser zu allen Heiligen. Also es heißt nicht nur zu denjenigen, die weit weg sind, nicht nur zu denjenigen, die bei dir in der Gemeinde sind. Alle. Nicht nur die Coolen, nicht nur die Tollen, sondern auch die Doofen, mit denen du dich nicht gerne abgibst. Dafür ist Paulus dankbar. Dafür ist Paulus dankbar, dass die Gemeinde auch die liebt. Die Liebe ist die Frucht des Heiligen Geistes. Die Liebe offenbart den Glauben in der Gemeinde. Galater 5, Vers 6. Allgemein gesagt kann man also sagen, die Gemeinde geht in der Nachfolge voran. Und dafür ist Paulus dankbar. Sind wir für die Gemeinde dankbar? Gibt ja das Sprichwort, nicht gemotzt ist genug des Lobes. Ich denke, wir sollten dankbar sein. Ich denke, wir sollten Dankbarkeit ausdrücken. Wenn wir Dankbarkeit aussprechen, dann ist es eine Ermutigung für den Nächsten. Das kann ich sagen in meinem Dienst. Es ist Ermutigung, wenn man Dankbarkeit zugesprochen bekommt. Man hat genügend Angriffe in seinem Dienst. Und genauso ist es doch auch bei euch. Wenn jemand euch die Dankbarkeit zuspricht. Wann hast du das letzte Mal dem Teenie-Leiter Danke gesagt? Dass er dein Teenie betreut am Montagabend, dass er mit ihm den Weg geht, dass er versucht, deinen Teenie zu prägen. Ja, Jungschar, Sonntagsschule. Bist du dankbar für die Leiter? Bist du dankbar für das Musikteam, das uns anleitet in der Anbetung? Wann hast du ihnen das letzte Mal dafür gedankt? Dankbar für die Technik, den Gottesdienstleiter, dass sie hier ihren Dienst tun, dass wir überhaupt Gottesdienst feiern können. Ausgesprochener Dank ist nichts Schlechtes, was wir vielleicht denken könnten. Wir sollten uns nicht davon abhängig machen, Dankbarkeit zu erfahren. Wir tun den Dienst für den Herrn und nicht für den Dank unserer Geschwister im Glauben. Aber der Paulus hier spricht den Dank für die Gemeinde aus. Die Gemeinde weiß, für was Paulus dankbar ist, wenn er in die Gemeinde blickt. Paulus ist dankbar für die Gemeinde in Ephesus und ich denke, wir können lernen für unser Gebet, dass wir in unserem Gebet neu dankbar werden. Für das, was uns Gott schenkt. Wir können das mit dieser Idee tun, dass wir in einer Woche jeden Tag drei verschiedene Dankgebete sprechen, aber nie eine Wiederholung haben. Wir können das tun, indem wir hinblicken auf die Gemeinde, für die Gemeinde dankbar sind, für die Leute, die in der Gemeinde sind. Wir können dankbar sein für den geistlichen Wachstum in der Gemeinde und dabei nicht vergessen, auch diesen Dank auszusprechen für diejenigen, die sich einbringen in die Gemeinde. Weiter lesen wir in diesem Abschnitt von der Fürbitte für die Gemeinde. Das Gebet des Paulus umfasst nicht nur Dank. Es ist eben ein realistisches Gebet, so wie wir auch beten. Vorhin lag die Betonung beim Dank für die Gemeinde. Aber Paulus kommt auch zur Fürbitte für die Gemeinde in Ephesus. Er bittet Gott den Vater um einen Geist. Im Text wird er beschrieben um den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Gemeint ist hier der Heilige Geist. Die Aussage, Gott gebe euch den Heiligen Geist. Ja, nächsten Sonntag, da feiern wir Pfingsten. Der Heilige Geist kommt auf die Gemeinde. Auch wenn wir im Kirchenjahr noch nicht so weit sind, so wissen wir, jeder Gläubige hat den Heiligen Geist in sich. Das wird auch aus dem Vers 13 in diesem Abschnitt deutlich, wozu wir nächsten Sonntag kommen. Paulus' Wunsch ist, dass die Gemeinde den Heiligen Geist hat und dass der Heilige Geist in ihnen wirkt, damit sie erkennen, wer Gott ist. Und dieses Erkennen, wovon Paulus hier spricht, das ist nicht nur einfach ein Wissen. Es ist nicht nur ein Wissen anhäufen, kein Kopfwissen, kein Verstandeswissen. Sondern dieses Erkennen ist gemeint, dass es in der Tat endet. Und darauf zielt der Glaube ab. Glaube ist nicht nur einfach Kopfwissen. Glaube hat nicht das Ziel, dass wir in unserem Verstand verstehen können, wer Gott ist, was er für dich und mich getan hat. Ziel von Predigten, Ziel der Bibelstunde, der GBS, ist, dass wir nach Gottes Wort leben. Nicht nur, dass wir verstehen. Der Glaube ist nicht nur einfach Kopfsache. Nein, der Glaube soll sich in die Praxis enden, in der Praxis zeigen. Und genau darum bittet Paulus, dass das der Heilige Geist in der Gemeinde in Ephesus bewirkt. Das sagt er zweimal im Text. Einmal sagt er es noch zusätzlich, er erleuchtet die Augen eures Herzens. Der Heilige Geist soll die Gemeinde erfassen, dass es eben nicht nur ein Kopfwissen ist, dass nicht nur einfach Wissen vermittelt wird, damit Wissen vorhanden ist, sondern dass das Herz angesprochen wird. Ihre Herzen sollen bewegt werden. Wenn die Herzen bewegt werden, wenn die Herzen von Jesus Christus erleuchtet werden, dann wird der Mensch überführt. Dann verändert sich der Mensch. Es ist nicht Ziel, einfach eine neue Ansicht zu bekommen, sondern Ziel des Glaubens ist, eine Lebensveränderung zu leben. Und ich denke, genau das passiert, wenn wir die Bibel studieren. Wenn wir mehr und mehr Gottes Ratschlüsse verstehen, ihn selbst kennenlernen, dann wird Jesus Christus größer und größer. Wir staunen über Gottes Gnade mehr und mehr und wir bestaunen Gottes Größe mehr und mehr. Und daraus folgt eine Lebensveränderung. Wenn wir ihn, wenn wir sein Wort mehr und mehr verstehen, wird uns klar, und das heißt es auch im Text, zu welcher Hoffnung, zu der wir berufen sind, und welches reich und herrliches Erbe wir empfangen werden. Beides sind Aspekte des Zukünftigen und des Präsenten. Wir sind schon Erben und werden das Erbe empfangen. Wir haben jetzt schon Hoffnung und werden die Hoffnung erleben. Die Hoffnung, von der hier Paulus spricht. Hoffnung, das Wort beinhaltet für uns immer einen Aspekt der Sicherheit und der Unsicherheit. Am treffendsten wird es sehr wahrscheinlich in der Lotterie offensichtlich. Wir erhoffen uns den Sieg. Wir erhoffen uns die richtigen Zahlen und wir haben sichere Pläne, was wir tun möchten, wenn wir das Geld bekommen. Die Unsicherheit hier ist, ob wir gewinnen. Beim christlichen Glaube, die christliche Hoffnung ist genau andersrum, was Paulus hier verdeutlichen möchte. Der christliche Glaube, die Hoffnung eines Christen, ist Sicherheit. Die Sicherheit, dass es eintreffen wird. Jesus Christus kommt wieder. Wir werden Erben sein. Daran gibt es keinen Zweifel. Die Unsicherheit ist, ob wir wissen, dass das Erbe, das wir empfangen werden, das Beste ist. Ob wir wissen, dass das Heil, das wir haben, es wert ist, dafür zu leben. Wir sind berufen zur Hoffnung. Es ist eine Sicherheit für uns. Was für eine Aussicht haben wir? Im Text heißt es, ein reiches und herrliches Erbe. Die Worte allein versuchen, dieses Erbe zu beschreiben, und diese Worte allein sind schon überreich. Im Abschnitt heißt es von einem herrlichen Gott, der Gott der Herrlichkeit. Ihm gehört die ganze Herrlichkeit und von ihm geht die ganze Herrlichkeit aus. Das ist Paulus Versuch, Gott zu beschreiben, und Paulus Versuch, unser Erbe zu beschreiben. Es ist herrlich. Die Ewigkeit wird im Neuen Testament oft mit einem Hochzeitsfest verglichen. Wer feiert gerne Feste? Wer ist gerne auf einem Hochzeitsfest? Wir alle kennen das. Wir alle genießen solche Feste. Und das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das Hochzeitsfest in der Ewigkeit. Wir sind Erben. Das steht fest. Und manchmal, da sind wir so wie ein kleiner, schreiender Säugling in den Händen eines Millionärs. Der Säugling weiß noch nichts, versteht noch nicht, was er einmal erben wird. Doch er wächst heran und lernt es immer mehr kennen, was er einmal erben wird. Lernt es immer mehr schätzen, was er einmal erben wird. Und so ähnlich ist es bei uns. Seit unserer Bekehrung sind wir Erben. Dass wir Erben sind, steht fest. Aber wir verstehen wenig, wir begreifen wenig. Darum haben wir Wachstum im Glauben. Wir verstehen mehr und mehr, wir lesen mehr und mehr in der Bibel, verstehen mehr, was uns Gott verdeutlichen möchte. Gott offenbart mehr sein Erbe in der Bibel und wir verstehen. Und Paulus möchte, dass die Gemeinde das versteht. Durch den Glauben bist du zu Gottes Kind geworden und somit zu einem Erben. Zu einem Erben eines reichen und herrlichen Erbes. Das soll uns Gläubige in die Anbetung führen. Lob, Ehre und Dank sei Gott, dass du Erbe bist. Für Paulus ist es aber hier vor allem auch Ansporn in der Lebensveränderung, eine Lebensänderung vorzunehmen, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Ja, dass es nicht einfach Wissen ist, sondern dass sich dieses Wissen in deinem Leben zeigt. Was uns die Bibel über den Heiligen Geist und die Gottesherrlichkeit, die Ewigkeit offenbart, soll uns nicht einfach als Wissen dienen, sondern soll uns dazu bringen, mehr und mehr Jesus Christus nachzufolgen, mehr und mehr unser Leben ihm komplett zu übergeben, dass er uns durch unser Leben verherrlicht wird. Paulus bittet Gott, dass die Epheser erkennen, was sie in ihm haben. Diese Erkenntnis soll sich in ihrem Leben zeigen. Das ist das Ziel. Wie sieht es in deinem Gebetsleben aus? Wenn wir beten, dann beten wir oft über viele Dinge, die uns beschäftigen, die uns Sorge bereiten. Wie viel Anteil hat in deinen Gebeten dein geistliches Wachstum? Wie viel Anteil hat in deinen Gebeten das geistliche Wachstum deiner Gemeinde? Ich weiß, einige von euch, die beten um Bekehrung, Erweckung hier vor Ort. Und Erweckung beginnt im Gebet. Erweckung beginnt da, wo die Gemeinde auf dem Fundament der Bibel steht. Beten wir also für geistliches Wachstum in der Gemeinde, bei dir selbst, damit Erweckung hier vor Ort geschehen kann. Der Heilige Geist soll uns weiter deutlich machen, welche überwältigende Kraft in den Gläubigen wirkt. Gottes Kraft und Stärke wirkt in deinem Leben. Und das zeigt Paulus anhand von zwei Beispielen, die Kraft, wie die Kraft und die Stärke in deinem Leben wirkt. Kraft und Stärke, wie er hier diese beiden Ausdrücke benutzt, die alleine sind eigentlich schon sehr, sehr starke Worte. Kraft, Dynamis, Dynamit, eine ungehinderte Kraft, Stärke, die Kraft, allen Widerstand zu überwinden. Das griechische Wort von der Bedeutung dahinter. Schon allein diese Worte sollen uns zeigen, welche Kraft und welche Macht Gottes in deinem Leben wirkt. Und Paulus verdeutlicht das an zwei Beispielen. In der Auferstehung Jesu Christi und in der Position Jesu Christi. Die Auferstehung Jesu Christi. Gottes Macht und Kraft offenbart sich darin, dass er den Tod zerstört hat. Dass er die Macht des Todes zerstört hat. Die Macht des Todes, das ist die Macht, die unbesiegt ist. Es gibt viele Forscher in dieser Welt, es gibt viele verschiedene Entwicklungen in dieser Welt. Und das Interessante ist, die meisten Forschungen gehen in eine Richtung, Leben zu verkürzen, noch mehr Menschen schneller töten zu können. Es gibt wohl kein Forschungsgebiet, wo so schnell Entwicklungsfortschritte gezeigt werden wie in der Militärindustrie. Woran dann geforscht wird, Leben zu beenden. Es gibt auch Forschungen, es gibt auch Entwicklungen, um Leben zu verlängern. Ja, Medikamente, die schlimme Krankheiten besiegen können oder ihre Auswirkungen vermindern können. Aber noch keins hat den Tod verhindert. Der Tod ist die größte Macht der Welt, den niemand besiegen kann. Vielleicht bringen einige Forscher oder Entwickler Medikamente dazu, dass Menschen in ein paar Jahren noch ein paar Jahre länger leben können oder Jahrzehnte länger können. Aber keins wird den Tod besiegen. Die gute Nachricht ist, der Tod ist bereits besiegt. Die Macht Gottes, Jesus Christus, lebt. Er ist gestorben und lebt wieder. Der Tod ist besiegt. Jesus Christus wurde nicht einfach wieder zum Leben erweckt, wie das einige medizinische Wiederbelebungsversuche geschehen machen können. Jesus Christus lebt in Ewigkeit. Und diese unbeschreiblich große Macht, dass der Tod besiegt ist, wirkt in dir und an dir. Und das zweite Beispiel, das hier Paulus benutzt, ist die Himmelfahrt. Ein Ereignis, das wir diese Woche gefeiert haben oder gedenkt haben zumindest. Die Himmelfahrt ist nicht einfach, dass Jesus Christus irgendwo verschwindet, irgendwo weg ist von der Welt, sondern er tritt die Macht an. Er setzt sich zu Rechten Gottes, auf den Ehrenplatz Gottes. Gott stellt Jesus Christus an die Position, die über jede Macht, jede Gewalt dieser Welt triumphiert. Diese Position hat Jesus Christus schon heute. Und am Ende der Zeit wird er seine Herrschaft sichtbar darstellen, sichtbar aufrichten. Jedes Knie wird sich einmal vor ihm beugen. Und diese Kraft, die Jesus Christus zum Herrscher gemacht hat, die wirkt in dir. Die wirkt an dir. Vielleicht ist es manchmal schwierig, Gottes Wille zu tun. Vielleicht ist es manchmal schwer, Gottes Wille in deinem Leben umzusetzen, wie du leben sollst. Paulus sagt hier in der Gemeinde in Ephesus, welche Macht in ihnen wirkt, an ihnen wirkt, dass sie in der Nachfolge Jesu Christi vorangehen können. Es gibt keine Ausrede, nicht in der Nachfolge voranzugehen, weil der Heilige Geist mit seiner Macht in dir und an dir wirkt. Wir haben heute Morgen das Gebet des Paulus gesehen, wie er dankbar ist für die Gemeinde, ja, wie er nicht mehr aus dem Dank für die Gemeinde hinauskommt. Er bleibt im Dank. Und er bittet um die Gemeinde, dass sie Gott erkennen, dass der Heilige Geist in ihnen wirkt und dass diese Erkenntnis über Gott eben nicht nur einfach ein Kopfwissen ist, sondern dass sich das in Lebenshingabe zeigt. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Text. Ich danke dir für diese Worte, ja, die auch uns heute noch bewegen. Wie oft in unserem Leben sehen wir keinen Dank, betonen wir Dinge, die wir nicht haben, die wir gerne hätten. Jesus Christus, ich bitte dich, dass du unser Herz veränderst, ja, dass du in uns wirkst, ja, dass wir zu dankbaren Menschen werden. Ja, dass wir Dankbarkeit finden, Dankbarkeit aussprechen dürfen zu dir im Gebet und zu unseren Geschwistern im Glauben. Jesus Christus, in diesem Text wird offensichtlich, wie groß diese Macht ist, die dich aus den Toten erweckt hat, die dich auf den Thron gesetzt hat. Und diese Macht wirkt in uns durch den Heiligen Geist, damit wir dich erkennen, damit wir unser Leben so führen, wie es dir gefällt. Herr, ich bitte dich für uns, dass wir dieser Macht auch Raum geben, dass wir dir Raum geben in unserem Leben, dass du wirkst an uns und durch uns. Amen.